Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name wurde bereits gesagt. Ich bin Michaela Mark. Ich freue mich, dass ich, nachdem ich im letzten Jahr schon einmal hier war, auch heute mal wieder hier sein kann und mit der Predigt dienen kann. Ich komme aus der FEG Bergedorf, bin dort vor allem in der Jugendarbeit tätig, studiere soziale Arbeit und mache im Rahmen des Studiums gerade ein einjähriges Praktikum bei der Heilsarmee, was eine sehr spannende, aber auch herausfordernde Zeit gerade für mich ist. Ja, und ich freue mich heute gemeinsam mit euch über ein wirklich spannendes Thema nachzudenken. Aber bevor wir einen Blick in die Bibel werfen, mal die Frage: Kannst du dir vorstellen, auf einer schmalen Säule zu leben? Nicht für einen Tag, nicht für eine Woche, nicht für ein paar Monate, nicht nur für ein paar Jahre, sondern für Jahrzehnte. Keine schöne Vorstellung aus meiner Sicht, aber im frühen Mittelalter gab es tatsächlich Menschen, von denen gesagt wird, dass sie so gelebt haben. Das waren die sogenannten Säulenheiligen. Und einer der bekanntesten Vertreter, das war der Simeon Stylites der Ältere. Ich habe hier mal eine Folie, wo er drauf ist. Sollte zumindest jetzt kommen. Na gut, aber also es ist auf jeden Fall ein Bild von einem Mann aus dem Mittelalter. Ich glaube, da hat man ungefähr ein bisschen was im Kopf. Zumindest kann man sich ja die Frage stellen, warum hat er das gemacht? Er war der Meinung, in der Welt gibt es so viel Schlechtes, gibt es so viel Unmoralisches, so viel, was einen ablenkt vom Wirklichen, dass man sich von all dem sozusagen entziehen muss. Also man muss sich komplett von all den, was die Welt als gut, als segensreich, als schön versteht, muss man sich fernhalten, wenn man Gott in besonderer Weise erleben möchte. Und so verbrachte er 37 Jahre auf dieser Steinsäule. Auch schon bevor er auf die Säule gegangen ist, ist er also durch besondere Askese, also durch Enthaltung, aufgefallen. Er ließ sich freiwillig anketten, aß nur einmal die Woche und hat sich einmal für 2 Jahre lang bis zur Brust in den Sand einbuddeln lassen. Und das immer mit der Haltung, mit der Einstellung: Wenn ich Gott erleben möchte, dann muss ich mich selbst knechten und dann muss ich mich von all dem fernhalten, was die Welt als gut versteht. Es gibt aber auch ein anderes Extrem. Bei dem Simeon Stylites kam durch: Gott, du schenkst mir zwar genug Essen, du schenkst mir zwar genug Freiheit, du schenkst mir zwar genug sozialen Kontakt, aber ich halte mich bewusst von all dem fern. Ich mache, was das angeht, zu. Das ist ein Extrem. Ein anderes Extrem finden wir eher heute. Und bei diesem Extrem wird der Segen, den man haben könnte, nicht blockiert, sondern Gott ist zu einer Art Segensgarant geworden. So eine Art Segensautomat. Und wenn ich auf den Knopf drücke, genug Geld, ja, dann muss er liefern. Und wenn ich auf den Knopf drücke, eine gut laufende Familie, ja, dann muss Gott liefern. Und wenn ich auf den Knopf drücke, ein Job, der mir Anerkennung und Freude bringt, ja, Gott, dann hat Gott zu liefern. Bei diesem Extrem bin ich einfach Konsument, der die guten Gaben Gottes empfängt, aber nicht bereit ist, sie auch weiterzugeben. Wenn ich in die Bibel schaue, dann ist mein Eindruck, dass weder das eine noch das andere richtig ist. Gott sagt nicht, sei ein Asket, jemand, der die ganze Zeit nur verzichtet. Er sagt aber auch nicht, sei bloßer Konsument, der die guten Gaben Gottes für sich behält und nicht weitergibt. Sondern wenn ich in die Bibel schaue, dann drückt sie aus meiner Sicht metaphorisch gesehen viel eher aus, sei ein Brunnen. Mit dem Weiterklicken klappt das immer noch nicht bei mir. Genau, sei ein Brunnen. Und zwar ein Brunnen, der 2 Dinge tut. Ein Brunnen, der einerseits unten offen ist zur Segensquelle, also der verbunden ist mit der Quelle und von dort immer wieder neues Segenswasser erhält. Also ein Brunnen, der das Segenswasser freudig annimmt. Andererseits sehe ich in der Bibel aber auch den Punkt, sei ein Brunnen, der nach oben hin geöffnet ist und das Empfangene teilt. Also ein Brunnen, der das Segenswasser gerne weitergibt. Sei ein Brunnen, der das Segenswasser freudig annimmt und sei ein Brunnen, der das Segenswasser gerne weitergibt. Zwei wichtige Punkte über das Nehmen und Geben göttlichen Segens. Beide Punkte schauen wir uns anhand vom Leben von Salomo an. Salomo war ein gesegneter Mann und ich glaube, dass man von Salomos Stärken und Schwächen im Umgang mit göttlichen Segen eine ganze Menge mitnehmen kann. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, sei ein Brunnen, der das Segenswasser freudig annimmt. Salomo lebte ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Er lebte in einer Zeit, in der Israel nicht mehr aus 12 souveränen Stämmen bestand, sondern aus einem geeinten Reich. Dafür hatte sein Vater David gesorgt, der als König über Ägypten herrschte. Die Geschichte über Salomo steht am Anfang des ersten Königebuches. In den Königebüchern geht es ja allgemein um die Könige, die nach David sozusagen folgten. Und der erste König nach David war eben sein eigener Sohn Salomo. David war mittlerweile ein alter Mann, lag im Sterben und wollte seinem Nachfolger Salomo nochmal so das Allerwichtigste mitgeben. Und deswegen riet er seinem Sohn, 1. Könige 2, Vers 3, befolge die Anordnungen des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Also der sterbende David rät seinem Sohn, egal was passiert, sei dem Bund, den die Väter mit Gott geschlossen haben, treu. David sagt, wenn du eine gesegnete Regentschaft haben möchtest, dann hab ein ungeteiltes Herz. Hab ein Herz, das in allererster Linie auf Gott gerichtet ist. Salomo wurde König und was soll man sagen? Er hörte auf den Rat seines Vaters und er wurde zu einem unglaublich gesegneten Mann. Das lag aber nicht zuerst an ihm, an seiner harten Arbeit, an seinem scharfen Intellekt, an seinen guten internationalen Beziehungen, sondern es lag vielmehr an dem, was in 1. Könige 3, Vers 3 steht. Salomo aber liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte. Salomo war so gesegnet, weil er das Anliegen hatte, auf den Rat seines Vaters David zu hören. Er wollte die gute Regentschaft fortsetzen, indem er sich treu zum Bund mit Gott verhält. Wir wissen aus späteren Kapiteln, dass die Treue nicht ewig anhielt und auch der Keim seines geteilten Herzens war hier an der Stelle wohl schon gesät, aber die Liebe zu Gott allein war an dieser Stelle noch für ihn wichtiger als alles andere. Das wurde vor allem sichtbar, als Gott dem Salomo im Traum sagte, Vers 5b, bitte, was ich dir geben soll, oder bitte, was ich dir geben soll. Also quasi, um was auch immer du mich bittest, ich werde es dir geben. Und anstatt um Reichtum, Ehre und ein langes Leben zu bitten, bat Salomo, Vers 9, so gib deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Beim Richten denken wir ja oft an, oder heutzutage vor allem, an Entscheidungen eines Richters. Damals meinte es vor allem, ein Reich zu führen und zu leiten. Auch im Buch der Richter im Alten Testament, da geht es ja nicht in erster Linie um juristische Richter, sondern um Anführer eines Landes. Also Salomo bittet hier um ein verständiges Herz, er bittet um Weisheit, damit er sein Volk richtig leiten kann. Und Gott folgt seiner Bitte, Kapitel 3, Vers 12b. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast. Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Salomo bat um Weisheit und was er am Ende bekam, war Weisheit und dazu Reichtum, Ehre und ein langes Leben. Aber die Bedingung war eben, Vers 14, wenn du auf meinen Wegen gehst, also wenn du ein ungeteiltes Herz hast, wenn du dem Bund treu bist. Ab dem Punkt, an dem Salomo von Gott mit Weisheit gesegnet wurde, änderte sich wirklich alles. Er war als Leiter mit nichts und niemandem zu vergleichen. Bei schwierigen juristischen Fragen konnte er weise entscheiden. Außerdem führte er seine Regierung absolut intelligent. Er setzte für alle Bereiche des Reiches verantwortliche Personen ein. Seine Weisheit führte außerdem noch dazu, dass Israel immer einflussreicher, immer sicherer und vor allem auch reicher wurde. Also wie reich Israel wurde, das wird dann in den späteren Kapiteln klar, wenn der Tempel und der Palast gebaut wird. Aber das, was man da liest, macht deutlich, die waren unvorstellbar reich. Unvorstellbar reich. Den Israeliten ging es so gut wie noch nie zuvor. Und dazu wird Salomos Weisheit von der ganzen Welt bewundert. Also man kann es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringen. Salomo und das Volk Israel wurden unfassbar stark von Gott gesegnet. Und Salomo verschanzte sich nicht auf irgendeiner Säule und sagte, ich will mit den ganzen Segnungen nichts zu tun haben und blockierte den göttlichen Segen. Nein, er nahm ihn erstmal dankbar aus Gottes Hand und gebrauchte ihn zugunsten seiner eigenen Leute, zugunsten seines eigenen Volkes. Auch wie wir noch später sehen werden, hat die Geschichte ein eher trauriges Ende. Aber an der Stelle ist erstmal festzuhalten, dass die Gaben Gottes grundsätzlich nicht schlecht sind. Ganz im Gegenteil. Ich bin überzeugt davon, man darf und man soll sie als ein Geschenk Gottes sehen, annehmen und sich daran erfreuen. Damit will ich natürlich nicht sagen, das, was auch manche Prediger heutzutage tun, zwar indem sie sagen, wenn du glaubst an Jesus, dann wirst du immer reicher, schöner und beliebter. Das ist nicht der Punkt. Aber ich finde, es wird hier schon deutlich, dass die guten Gaben Gottes erstmal grundsätzlich nicht abzulehnen sind. Nein, im Gegenteil, man darf sie annehmen und sich dran erfreuen. Dieser Punkt wird auch so wunderbar, wie ich finde, im Predigerbuch deutlich. Es gehen ja einige Bücher des Alten Testaments auf Salomo zurück und unter anderem eben auch das Predigerbuch. Und in diesem Buch beantwortet Salomo die Frage, was aus Gottes Sicht ein wirklich gutes, ein erfüllendes Leben eigentlich ausmacht. Und dazu sagt er ganz viel, aber eben unter anderem auch etwas, was man nicht direkt in der Bibel erwarten würde. Prediger 3, Vers 12, da sagt Salomo, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Prediger 8, darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, dass ihn das begleiten soll bei seiner Mühe alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt unter der Sonne. Prediger 11. Das Licht der Sonne zu sehen bedeutet Glück und Freude. Genieße froh jeden Tag, der dir gegeben ist. Salomo sagt hier nicht, lebe als Hedonist, dessen einziges Ziel im Leben es ist, möglichst viel Lust und Freude zu empfinden. Das sagt er nicht. Aber er sagt sehr wohl, freue dich an dem Guten, das Gott dir im Leben schenkt. Du brauchst keine 37 Jahre auf einer Steinsäule zu leben oder dich 2 Jahre bis zur Brust einbuddeln zu lassen. Du musst dich nicht selbst knechten, du darfst dich freuen an dem Essen, was er dir schenkt. Du darfst dich freuen an der Sonne, wenn sie scheint. Genieß es, nimm es aus Gottes Hand. Gott möchte dir was Gutes in deinem Leben damit geben. Etwas, worüber du dich freuen darfst. Und wenn Salomo hier von einem guten Leben spricht, dann meint er ein Leben, das trotz aller Unberechenbarkeit, trotz allen Risikos und trotz aller Mühe einen Blick dafür hat, was Gott einem Gutes im Leben geben möchte. Und deswegen an der Stelle vielleicht mal die Frage, was ist der Segen, den Gott dir gerade schenkt? Was ist das Gute, was Gott gerade in dein Leben gestellt hat? Und wann hast du das letzte Mal diesen Segen bewusst als Gabe aus der Hand Gottes genommen und dich daran erfreut, an einer guten Beziehung zu den Eltern, Kindern, Partnerschaft, Freundschaft oder einer Leidenschaft, also einem Hobby, die Freude an deiner Sportart oder die Freude an der Natur, Garten, Wohlstand, der ja per se auch nicht schlecht ist, die Freude an einer erfüllenden Arbeitsstelle, einem super Film oder meinetwegen, wie auch Salomo sagt, einfach nur einem guten Essen. Und da ist der geistliche Segen ja noch gar nicht mit einbezogen, den wir durch Gott haben. Die Annahme, die Liebe Gottes, seine Vergebung, die Perspektive auf eine zukünftige Welt ohne Leid. Gottes Wort und seine Weisheit und noch vieles mehr. Wie präsent ist, dass Gott dir damit eine Freude machen möchte und es nicht nur erlaubt, sondern quasi schon geboten ist, diesen Segen dankbar aus der Hand Gottes zu nehmen. Gott hat Salomos Segen nicht verurteilt. Nein, er hat den Segen ja überhaupt erst geschenkt, weil Salomos Herz am Anfang eben noch im Wesentlichen auf Gott gerichtet war. Das wird alles sehr positiv beschrieben. Aber Und der Punkt ist auch ganz wichtig. Die Geschichte von Salomo lehrt uns auch eine andere Sache. Mit dem Segen Gottes entsteht auch immer gleichzeitig die Gefahr, dass aus dem Geschenk ein Götze wird. Also was ursprünglich von Gott gut gedacht war, missbraucht wird und sich quasi zu einem Ersatzgott entwickelt, der versucht, den einen wahren Gott zu verdrängen, zu überschatten. Bei dem Leben von Salomo ist so eine Entwicklung festzustellen. Am Anfang hat er ein großes Anliegen, das Erbe seines Vaters und die Regentschaft gut fortzusetzen. Ihm ging es um die Bundesbeziehung zu Gott und um sein Volk, sich so zu verhalten, wie Gott es wollte. Aber die Ansätze von seinem geteilten Herzen waren auch schon am Anfang leicht zu erkennen. Und zwar lesen wir in Kapitel 3, dass Salomo die Tochter des ägyptischen Pharaos heiratete, was damals nicht erlaubt war. Darüber hinaus baute er zwar den Tempel, aber für seinen eigenen Palast investierte er doppelt so viel Zeit und Energie und auch Geld. Aber das waren nur die Anfänge. So richtig ging es dann in 1. Könige 9 los. Salomo baute seine Städte mit Hilfe von Sklaven und war in der Hinsicht nicht besser als der ägyptische Pharao, der die Israeliten damals knechtete. Salomo baut eine riesige Armee auf, was nicht sein sollte, und auch das Geld spielte eine immer größere Rolle in seinem Leben. Und der Höhepunkt war wohl, als er 700 ausländische Hauptfrauen und 300 ausländische Nebenfrauen heiratete und deren heidnischen Götzen anbetete. Da, wo am Anfang noch die Rede war, 1. Könige 3, Salomo aber liebte den Herrn. Daraus wurde 1. Könige 11, aber der Salomo liebte viele fremde Frauen. Im 5. Buch Mose Kapitel 17 gibt es Anweisungen, wie ein König sich verhalten soll. Und es fällt auf, dass Salomo gegen jedes einzelne Gebot verstößt, was dort steht. Sein Herz war geteilt. Ja, es brannte noch auf der einen Seite für Gott. Es brannte aber auch für den Reichtum, auch für die Macht, für den Einfluss, für die vielen Frauen und für die anderen Götter. Und so wurde aus den Geschenken Gottes, wurde ein Götze. Aus dem Segen wurde ein Fluch. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo auch wir aufpassen müssen. Ja, wir dürfen und wir sollen uns an unserer Familie, unserem Hobby, einer Beziehung, der Natur, einem guten Film oder meinetwegen auch einem guten Essen uns daran erfreuen, es dankbar aus Gottes Hand nehmen, aber es darf nicht zu unserem Gott werden. Es darf nicht zum Mittelpunkt unseres Lebens werden. Es darf nicht über uns herrschen, sondern muss immer die Position behalten, die Gott auch ursprünglich dafür vorgesehen hat. Nämlich ein Geschenk, aber nicht unsere Lebensgrundlage. Wenn man so will, die Kirsche auf der Torte, aber nicht die ganze Torte. Die Nummer eins muss immer Gott und die Beziehung zu ihm bleiben. Der Mittelpunkt, die Grundlage, das, worum unser Leben sich im Wesentlichen kreist, darf niemals durch diese äußeren Gaben ersetzt werden. Nein, sich an einer guten Arbeitsstelle zu erfreuen, ist nicht falsch. Wenn die Arbeit aber zu allem in deinem Leben wird, dann geht das zu weit. Sich an der Schöpfung Gottes zu erfreuen, ist super, wird aber die Position von Schöpfung und Schöpfer verdreht, ist das verkehrt. Und auch ein guter Film kann ein Geschenk Gottes sein. Bestimmt Filme und Internetvideos, aber ein Großteil unseres Alltags, dann ist aus der Gabe ein Götze geworden. Wenn es mehr Raum einnimmt als die Beziehung zu Gott und einen beherrscht, einen nicht mehr richtig loslässt. Es lohnt sich, das Negativbeispiel von Salomo zu nutzen, um sich mit der Frage konfrontieren zu lassen, wo in meinem, wo in deinem Leben aus dem Segen ein Gott geworden ist. Sich überführen zu lassen, in welchem Lebensbereich Gott von der Nummer eins gedrängt wurde und dann auch klare Schritte zu gehen. Klare Schritte zu gehen kann heißen, etwas zu beschränken, wenn man merkt, dass es zu viel Raum einnimmt. Den Internet, den Fernsehkonsum, das Hobby oder sonst was, sich ganz konkret auch Vorgaben zu setzen, wie viel Zeit man täglich damit verbringen möchte, da auch Rechenschaft abzulegen, das auch Gott um seine Kraft zu bitten, dass er einen da frei macht. Manchmal reicht Beschränkung aber nicht aus, sondern manchmal ist es dran, krassere Schnitte zu ziehen. Jesus sagt in Matthäus 5 in der Bergpredigt, und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Natürlich redet nicht Jesus hier nicht davon, dass man sich selbst verstümmeln soll, aber sehr wohl davon, dass man eindeutige, klare Schnitte ziehen muss, wenn man bereits von einem Götzen beherrscht wird. Also der Alkoholabhängige ist nicht gut beraten, wenn er sagt, ich beschränke meinen Alkoholkonsum auf ein Bier am Tag. Denn bei ihm ist klar, wenn er erstmal anfängt, dann kann er nicht mehr aufhören. Von daher gilt es ein kompletter Verzicht auf Alkohol. Wie gesagt, es geht nicht darum, Dinge zu verdammen, aber wenn sie einen beherrschen, wenn sie zu einem Ersatzgott geworden sind, müssen sie aus dem Leben eliminiert werden. Nutze die Geschichte von Salomo und die Worte Jesu, um zu sehen, wo bei dir aus einem Geschenken Götze geworden ist, was dich beherrscht und wovon es gilt, frei zu werden mit der Hilfe Gottes und mit der Hilfe von den Glaubensgeschwistern hier. Aber grundsätzlich, und das ist der erste Punkt, möchte Jesus dich reich beschenken. Er möchte, dass wir ein Brunnen sind, der das Segenswasser von der Quelle, die Gott selbst ist, gerne nehmen, uns daran erfreuen, müssen aber auch aufpassen, dass das Segenswasser nicht vergiftet wird, indem es zu einem Gott wird. Sein Brunnen, der das Segenswasser freudig annimmt. Lasst uns noch einen zweiten Punkt ansehen, der ist deutlich kürzer. Sein Brunnen, der das Segenswasser gerne weitergibt. Also der nicht unten nur mit der Quelle verbunden ist, sondern der auch eine Öffnung, wie jeder normale Brunnen, nach oben hat und somit anderen Menschen gerne vom empfangenen Segen weitergibt. Jemand hat mal gesagt, es heißt geben und nehmen und nicht nehmen und gehen. Es heißt geben und nicht nehmen und gehen. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie Salomo das berücksichtigt hat, als sein Herz noch im Wesentlichen auf Gott gerichtet war am Anfang. In der Zeit gab Salomo noch gerne weiter, was er empfangen hat. Das Erste, was Salomo tat, nachdem er die Weisheit von Gott bekommen hat, war, sie für andere einzusetzen. Und zwar bei einem ziemlich schwierigen juristischen Fall. Zwei Frauen, die beide beanspruchten, Mutter eines Kindes zu sein, ein scheinbar unlösbares Dilemma, Aber aufgrund der Weisheit Salomos konnte er das Problem lösen. Und er wurde somit zum Segen für die wahre Mutter. Als weiteres setzte Salomo seine Weisheit ein, um dieses riesige und komplexe Reich zu verwalten und voranzubringen. Er war in Regierungssachen unfassbar begnadigt. Und die Folge war, dass das Volk Israel, dass es ihnen so gut ging wie noch nie zuvor. Wieder ein Punkt, wo er das Empfangene weitergegeben hat. Der wahrscheinlich größte Segen aber für das Volk war wohl der Bau des Tempels, den Salomo durchführte. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, wenn ihr hört, da wurde ein Tempel gebaut. Ja gut, ist halt ein Gebäude. Aber man darf nicht vergessen, für die Israeliten war der Tempel von einer unbeschreibbar großen Bedeutung. Der Tempel war die Erfüllung der früheren Verheißungen Gottes, dass er einen zentralen Anbetungsort schaffen möchte. Es war das Haus Gottes, der Ort, wo Gott wohnte, wo er in besonderer Weise gegenwärtig war. Es war in gewisser Weise so eine Art Stück Himmel auf Erden, ein Ort, wo der Zustand des Garten Edens zum Teil wiederhergestellt wurde, ein Ort, wo die Israeliten Vergebung erfahren durften. Es war zur damaligen Zeit der absolute Höhepunkt der Heilsgeschichte, der großen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und Salomo nutzte diese Gnadengabe Gottes, um diesen geistlichen Segen für das Volk zu verwirklichen, und zwar in Form des Tempels. Die Geschichte mit Salomo endet zwar traurig, aber zu dieser Zeit, als er im Wesentlichen noch für Gott allein leben wollte, war er ein Brunnen, der das Segenswasser gerne weitergegeben hat. Er war jemand, der ernst nahm, was in Apostelgeschichte 20,35 steht: Geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Und wenn das wirklich so ist, dann kann ja nur die Frage folgen: Was hat Gott dir gerade anvertraut, was du weitergeben möchtest? Wie kannst du selbst von dem Gesegneten zum Segensgeber werden? Wie kann das konkret aussehen? Sei ein Brunnen, der das Segenswasser gerne weitergibt. Ich war vor einigen Jahren in Florida gewesen, habe dort so ein dreimonatiges Praktikum gemacht. Und da kam relativ schnell am Anfang die Frage auf, wo ich wohnen werde. Und es hat sich sofort ein älteres Ehepaar aus Florida gemeldet, zwei Christen, die gesagt haben, dass sie gerne bereit sind, mich aufzunehmen. Und ich muss sagen, dass dieser Aufenthalt, bei den Christen zu leben, die ganze Sache wirklich einfacher für mich gemacht hat. Die haben mich komplett verwöhnt, haben mir quasi jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Ich habe direkt neben dem Strand gewohnt und so weiter. Und das hat mich so beeindruckt damals, wie offen die waren, wie offen ihre Türen waren, dass ich mir damals schon dachte: Micha, wenn du mal irgendwann eine eigene Wohnung oder ein Haus oder sowas hast, dann müssen die Türen auch offen stehen. Das hat mich unglaublich motiviert, selbst weil ich da so gesegnet wurde, das dann auch anderen Leuten weiterzugeben. Und habe da einfach gemerkt, was das für einen positiven Einfluss auf andere Menschen hat, wenn man das Empfangene freudig auch weitergibt. Wo hat Gott dich besonders reich beschenkt und wie kannst du es anderen weitergeben? Wie kann das ganz konkret in deinem Leben aussehen? Bei Salomo war es die Weisheit, die gute Regentschaft, auch der geistliche Segen, der durch den Tempel kam. Bei dir sind es vielleicht gewisse Begabungen, die Gott dir geschenkt hat, die du weitergeben kannst. Es sind finanzielle Mittel, es sind vielleicht Fähigkeiten, die du in der Gemeinde einbringen kannst, in der Gottesdienstgestaltung, in der Jugend, in der Seniorenarbeit, im Hauskreis, im handwerklichen, im gärtnerischen Bereich oder im Küchenbereich oder wo auch immer. Sei ein Brunnen, der das Segenswasser gerne weitergibt. Aber natürlich nicht nur in der Gemeindearbeit, sondern auch darüber hinaus. Wie können Menschen von dem Guten, was Gott dir gegeben hat, selbst gesegnet werden in deiner Nachbarschaft, bei deinen Mitschülern, Arbeitskollegen, Bekannten, Freunden oder auch die Menschen auf der Straße? Wie kannst du ein Segensgeber werden? In ganz praktischen Fragen, aber natürlich auch in geistlichen Fragen, denn eine Sache ist klar: Jedes Kind Gottes, jeder Christ kann mal mindestens seine geistlichen Erfahrungen mit Gott andere Menschen weitergeben. Die Vergebung, die Annahme, die man erfahren hat. Jedes Kind Gottes weiß, was Christus getan hat und kann Zeugnis davon geben. Es heißt geben und nehmen und nicht nehmen und gehen. Und ich glaube, das gilt auch gerade bei geistlichen Gaben. Lasst uns deswegen nicht nur Konsumenten des göttlichen Segens sein, sondern gerne weitergeben von dem, was wir Gutes empfangen haben. Sei also ein Brunnen, der das Segenswasser gerne weitergibt. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Sei ein Brunnen, der erstens das Segenswasser freudig annimmt, der eng mit der Quelle verbunden ist, mit dem Segensgeber, mit Gott selbst. Gott, der von seinen Kindern nicht fordert, 37 Jahre auf einer Steinsäule zu leben und keine Freude zu haben, sondern der gerne segnet, sodass wir das Gute im Leben dankbar und bewusst aus seiner Hand annehmen dürfen. Aufpassen müssen wir nur, dass das Geschenk nicht zu einem Götze wird, der Segen plötzlich den Platz Gottes einnehmen möchte. Die Nummer eins muss immer der lebendige Gott und die Beziehung zu ihm bleiben. Und deswegen sind wir gut beraten, wenn wir klare Schritte gehen, wenn wir merken, dass etwas uns beherrscht und schon in der Hand hat. Das kann manchmal bedeuten, metaphorisch gesehen, seine Hand abzuhaken. Natürlich nicht wörtlich, aber der Götze muss ganz aus dem Leben verbannt werden. Und da kann man sich auch durchaus mal Hilfe von außen holen. Sei außerdem ein Brunnen, der das Segenswasser gerne weitergibt. Wir müssen keine Askese betreiben, sollen aber auch nicht nur Konsumenten des göttlichen Segens sein, sondern es im Alltag ganz praktisch weitergeben, was wir erfahren haben. Ich möchte die Predigt gerne beenden mit einem kurzen Gedicht. Das Gedicht steht direkt am Anfang eines Andachtsbuches, was einer der Mitbegründer der Bibelschule Brake, Ernie Klassen, geschrieben hat. Das Gedicht stammt ursprünglich von Arthur Klemann, wurde dann aber von Ernie Klassen etwas überarbeitet. Und bei diesem Gedicht wird dieses Bild von dem Brunnen, der einerseits empfängt und andererseits weitergibt, wunderbar beschrieben. Es ist echt ein tolles Gedicht, das den Inhalt der Predigt nochmal gut zusammenfasst und auch gerade Jesus als den quasi als die Quelle allen göttlichen Segens nochmal so wunderbar in den Vordergrund stellt. Das Gedicht heißt Der alte Brunnen. Der alte Brunnen spendet leise sein Wasser täglich gleicherweise. Wie segensreich doch solch Leben, immer geben, immer geben. Mein Leben soll dem Brunnen gleichen, ich leb, um anderen darzureichen, doch geben, geben alle Tage, sagt Brunnen, wird's dir nicht zur Plage. Da sagt er mir als Jochgeselle, ich bin ja Brunnen, nur nicht Quelle. Mir fließt es zu, ich geb nur weiter. Drum klingt mein Plätschern froh und heiter. Nun leb ich nach des Brunnens Weise, zieh stille meine Segenskreise. Was mir von Christus fließt ins Leben, das kann ich mühelos weitergeben. Lasst uns Menschen sein, die mit Freude die guten Gaben Gottes in Empfang nehmen und dann auch bereit sind, den empfangenen Segen weiterzugeben. Amen.